D-Radio Wissen. Update.
Deutschland sagt euch Danke.
Unsere Olympioniken sind heute wieder in Deutschland gelandet und wurden danach von mehreren tausend Fans von Bundespräsident Joachim Gauck und anderen Politikern und Funktionären gefeiert. Das ist eines unserer Themen im Update. Ich bin Maike Rosenplänter.
Update.
17 Goldmedaillen, 10 Silber- und 15 Bronzemedaillen sind es letztendlich bei den Sommerspielen in Brasilien für die deutschen Sportler geworden. Aber Bundespräsident Joachim Gauck hat sich auch ausdrücklich bei den Sportlerinnen und Sportlern bedankt, die keine Medaille mit nach Hause gebracht haben.
Ich möchte nicht Präsident eines Landes sein, das Medaillen um jeden Preis herbeischafft. Das hatten wir schon in Deutschland.
Bei einem Sportler hat er sich aber ganz ausdrücklich und namentlich bedankt. Und das war Andreas Tober.
Wie er beim Turnen trotz erheblicher Schmerzen und Verletzungen gesagt hat, nein, für die Mannschaft muss ich noch mal ans Gerät. Unglaublich, unglaublich.
Tober war bei der Feier nicht mit dabei, weil er vor wenigen Tagen erst am Kreuzband operiert wurde. Die knapp 300 Athleten haben aber sicher für ihn mitgefeiert. Zumindest der Alkohol an Bord ihres Siegerfliegers war schnell weg, erzählt Rennkanute Sebastian Brendel.
Wir haben das Flugzeug leer gemacht, würde ich sagen. Und ein bisschen Schlaf ist auch noch bei rumgekommen, damit wir hier nicht total fertig aussehen.
Dementsprechend sind auch die nächsten Ziele von Sportschütze Henry Junghänel.
Also als erstes erstmal ausnüchtern und dann als zweiter Schritt wirklich verarbeiten. Auch wenn der Wettkampf schon über eine Woche her ist, hatte ich noch nicht die Zeit, irgendwie mal den ganzen Wettkampfrevue passieren zu lassen.
Und Handballtorwart Silvio Heinevetter hat auch schon eine neue Verwendungsmöglichkeit für seine Bronzemedaille.
Die ist auch schon leicht ramponiert. Gestern wurden auch die ein oder andere Bierflasche damit geöffnet. Von daher hat sie schon leichte Kanten. Aber so eine Medaille, die muss ja auch leben. Von daher ist es okay.
In Rio stehen jetzt noch die Paralympics auf dem Plan. Sie starten am 7. September und gehen bis zum 18. Allerdings sind da definitiv keine Athleten aus Russland dabei. Das hat der Internationale Sportgerichtshof nochmal bestätigt. Schon bei den Olympischen Spielen hatte Russland nur mit knapp 2/3 seiner Athleten antreten dürfen, wegen Staatsdoping-Vorwürfen. Das Internationale Paralympische Komitee hatte den Ausschluss des kompletten russischen Teams beschlossen, weil laut einem Bericht der Weltdopingagentur auch russische Dopingtests aus paralympischen Sportarten manipuliert wurden. Russland hatte gegen die Entscheidung Einspruch erhoben, die Richter wiesen den aber jetzt zurück. Lob gab es dafür vom deutschen Paralympicsieger Heinrich Popov. Er sagte aber, es müssten auch andere Dopingländer bestraft werden. Da stinke es schließlich genauso. Kritik kam von der russischen Regierung. Sie meint, der Ausschluss sei politisch motiviert.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der unterschiedliche Umgang mit olympischen und paralympischen Sportlern aus Russland bleibt im Netz nicht unkommentiert. Euwermann schreibt bei Spiegel Online, wenn man Russland des Staatsdopings überführt hat, gehören die für die Olympischen Spiele gesperrt. Dies hat man sich offensichtlich nicht getraut. Aber mit den Paralympics, da kann man es ja machen. Da schaut eh keiner so genau hin. Trainspotter meint, die Frage ist, wie viele russische Athleten mit Behinderung zuletzt mit Doping aufgefallen sind. Das wäre mal ein wichtiges Indiz, um die Rechtmäßigkeit des Ganzen beurteilen zu können. Maroth lobt die Entscheidung dagegen und findet, da hat Putin aber Pech gehabt. Es gibt halt auch noch Leute, die nicht vor dem großen Zar kuschen, sondern auch noch eine eigene Meinung haben und diese auch durchsetzen. Chapeau. Ähnlich sieht das auch No Thanks. Vor dem Internationalen Paralympischen Komitee kann man nur den Hut ziehen. Konsequent gegen einen Verband durchgegriffen, der jahrelang den Anti-Doping-Kampf sabotiert hat. Während auf der anderen Seite Bach und seine Leute andere Prioritäten gesetzt haben. Da geht es nur um das lukrative Produkt Olympische Spiele und darum, selbst etwas vom fetten Kuchen abzukriegen.
Was sonst noch wichtig war?
Die Bundesregierung denkt offenbar darüber nach, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Ansgar Heveling, bestätigte im Deutschlandfunk, dass ein neues Konzept des Innenministeriums für Zivilschutz diese Möglichkeit durchspielt.
Die Wehrpflicht ist ja nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt und spielt eben für den Fall des Falles auch eine Situation durch, wo sie wieder aufleben könnte. Auch das ist aber eben ein Szenario, keine unbedingt jetzt an der jetzigen Situation ausgerichtete Durchspielen der Situation.
Die Wehrpflicht war vor 5 Jahren ausgesetzt worden, weil die Regierung damals keine sicherheitspolitischen oder militärischen Gründe mehr dafür sah, sie aufrechtzuerhalten. Das Konzept wird aber nicht wegen des aktuellen Zeitpunkts und einer erhöhten Terrorgefahr überarbeitet, sagt Heveling. Das letzte Mal wurde es demnach 1995 aktualisiert. Und damals waren zum Beispiel das Internet und SMS noch nicht wirklich Thema. Deshalb hatte der Bundestag 2012 darum gebeten, dass es neu aufgelegt wird. Dem ist das Innenministerium jetzt nachgekommen, so Heveling.
Das Konzept spielt alle unterschiedlichen Szenarien durch, von Terrorgefahren bis hin natürlich auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen, weil es eben um die verschiedenen Bedrohungsszenarien geht. Insofern ist das jetzt gar keine Frage des aktuellen Zeitpunkts, sondern die Frage, dass es jetzt halt einfach aktualisiert worden ist.
Das neue Regierungskonzept für den Zivilschutz plant mit ziviler Unterstützung für die Bundeswehr zum Beispiel dann, wenn Deutschland im Rahmen von NATO-Einsätzen die Außengrenzen des Militärbündnisses verteidigen müsste. Morgen soll das neue Konzept im Kabinett verabschiedet werden. Auch auf europäischer Ebene soll es ein neues Sicherheitskonzept geben. Wie das aussehen könnte, darüber haben heute die Innenminister von Deutschland und Frankreich gesprochen. Sie wollen zum Beispiel ein Ein- und Ausreiseregister für den Schengen-Raum und eine bessere Vernetzung der behördlichen Datensysteme. Außerdem wollen sie im Zuge des Antiterrorkampfes eine bessere Kooperation mit Anbietern sozialer Netzwerke erreichen. Verschlüsselte Online-Kommunikation soll einfacher ausgewertet werden können, um mutmaßliche Terroristen besser überwachen zu können. Dabei ist ein Mittelweg zwischen Datenschutz und Entschlüsselung wichtig, sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Eine E-Mail ist wie eine Postkarte. Ein Brief ist verschlossen und wir wollen, dass auch im Internet verschlüsselte Kommunikation möglich ist und möglich bleibt. Trotzdem muss der demokratische Staat Straftaten im Internet auch so bekämpfen können wie außerhalb des Internets. Und deswegen muss es auch rechtsstaatlich eng begrenzte Möglichkeiten geben, verschlüsselte Kommunikation zu entschlüsseln.
Datenschützer sehen das kritisch. Die beiden Autoteilehersteller, mit denen VW Streit hatte, liefern wieder. Erste LKW mit den dringend benötigten Teilen sind schon unterwegs. 20 Stunden hatten die Verhandlungen gedauert, jetzt haben sich aber beide Seiten geeinigt. Über die Details wurde Stillschweigen vereinbart. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet aber, dass VW und die beiden Zulieferer eine langfristige Partnerschaft beschlossen haben. Der Streit war letzte Woche eskaliert, weil keine der beiden Seiten nachgeben wollte. Es ging um die Kündigung von Aufträgen. Die Hintergründe sind aber unklar. Die Türkei antwortet mit Bomben auf den Anschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft. Die türkische Armee hat Stellungen der Terrormiliz IS und des syrischen Ablegers der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK im Grenzgebiet zu Syrien beschossen. Die Türkei macht den IS für das Attentat am Samstagabend verantwortlich. Dabei waren mindestens 54 Menschen getötet worden. Viele der Opfer sind unter 18 Jahre alt, berichtet CNN Türk. Inzwischen hat die türkische Regierung Zweifel daran, ob tatsächlich ein Kind das Attentat auf die Hochzeit in Gaziantep verübt hat, wie es zuerst hieß. Das sei ein Gerücht, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim. Und jetzt würden Sicherheitskräfte erst einmal nach Belegen dafür suchen.
Was noch wichtig wird.
Morgen wird US-Vizepräsident Joe Biden in der Türkei erwartet. Bei den Gesprächen wird es wahrscheinlich auch um den Prediger Fethullah Gülen gehen, der in den USA lebt. Die Türkei fordert von Washington seine Auslieferung. Ankara beschuldigt ihn, hinter dem Putschversuch vom 15. Juli zu stecken. Er hat das mehrfach zurückgewiesen.
Und sonst in der Welt?
Die nigerianische Armee meldet Erfolge gegen die islamistische Terrorgruppe Boko Haram. Der Chef der Luftwaffe sagte, dass bei Luftangriffen im Bundesstaat Borno mindestens 300 mutmaßliche Terroristen getötet worden seien. Der Großangriff hat demnach schon am Freitag stattgefunden. Das berichtet das Online-Nachrichtenportal Sahara Reporters. Auch in den vergangenen Wochen seien Einsätze gegen die Terrormiliz aus Sicht der Armee erfolgreich verlaufen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat das Tragen des Burkini verteidigt, der auch in Kanada umstritten ist. Politiker in der französischsprachigen Provinz hatten gefordert, ihn zu verbieten, sowie in mehreren französischen Badeorten. Trudeau forderte dagegen von den kanadischen Bürgern mehr als Toleranz. Bei einer Pressekonferenz sagte er, Toleranz bedeute nur, das Existenzrecht anderer zu akzeptieren, wenn sie uns nicht zu sehr stören. Es gehe aber um die grundsätzliche Akzeptanz des anderen, nicht trotz, sondern wegen der Unterschiede. Der Respekt der individuellen Rechte und Entscheidungen müsse in Kanada ganz oben stehen. In Europa weichen französische Muslime wegen des Burkini-Verbots inzwischen nach Italien aus. Der Bademeister von Alassio in Ligurien berichtete von etwa 100 Musliminnen im Burkini. In Italien wird auch darüber diskutiert, ihn zu verbieten. Dort hat sich aber zum Beispiel die katholische Kirche gegen ein Verbot ausgesprochen. Japanische Instant-Nudeln werden in amerikanischen Gefängnissen immer beliebter, und zwar als Währung. Ein Doktorand der Universität von Arizona hat herausgefunden, dass in den Gefängnissen mittlerweile mehr mit Ramen-Nudeln gehandelt wird als mit Zigaretten. Er hat mit 60 Insassen eines Gefängnisses gesprochen und herausgefunden, Ramen hat viele Vorteile im Gefängnis. Es ist erstens leicht zu beschaffen. Und der Wert steigt. Denn die Qualität und die Menge des Gefängnisessens nimmt ab und viele der Insassen arbeiten und machen Sport. Dafür brauchen sie Energie und die liefert die kalorienreiche Ramensuppe. Ramennudeln sind laut dem britischen Guardian schon lange ein beliebtes Essen in Gefängnissen.
Wissensnachrichten.
Mit dem Wetter ist es ja eigentlich nie perfekt. Jetzt ist es zwar schön sonnig und warm, aber eigentlich ist es schon wieder zu warm, vor allem nachts. Da liegen viele dann im Bett und wälzen sich hin und her, weil sie vor lauter Hitze nicht schlafen können. Und morgens, da fühlen wir uns dann wie gerädert. Ist ja klar, dass wir dann nicht so leistungsstark sind. Forscher aus Belgien und Großbritannien haben jetzt mal untersucht, ob alle Gehirnregionen gleich auf Schlafmangel reagieren. Und tatsächlich tun sie das nicht. Tina Kiesling aus unseren Wissensnachrichten. Welche Hirnregion ist denn bei Schlafmangel richtig raus?
Die vorderen Bereiche im Gehirn, die unter anderem für unsere Motorik verantwortlich sind. Da zeigten die Gehirnscans, dass der Schlafmangel die Aktivität besonders drosselt. Neben den Scans mussten die Studienteilnehmer, die 42 Stunden nicht schlafen durften, auch noch Tests machen, die die verschiedenen Bereiche im Gehirn ansprechen. Und auch da zeigte sich, die Teilnehmer waren bei den Reaktionstests viel langsamer. Auch das wieder ein Hinweis, da funktioniert die Motorik nicht so, wie sie sollte. Bei anderen Versuchen, zum Beispiel bei komplexen Erinnerungstests, waren sie unter Schlafentzug auch schlechter als sonst, ne? Klar, aber nicht so schlecht wie eben bei den Reaktionstests. Die Wissenschaftler schreiben dann auch im Magazin Science, Schlafmangel verschlechtert prinzipiell unsere Leistungsfähigkeit. Bestimmte Regionen in unserem Gehirn reagieren da aber sensibler drauf als andere. Unser Gehirn ist also nicht überall gleich müde. Und es ist auch entscheidend, wann du getestet wirst.
Also du meinst, ob früh oder spät.
Genau, das ist die zweite größere Erkenntnis der Studie. Unsere kognitiven Fähigkeiten hängen nicht nur davon ab, wie lange wir nicht mehr geschlafen haben, sondern auch zu welcher Tageszeit wir dann getestet werden. Das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Du machst eine Nacht durch, am nächsten Morgen bist du richtig durch, richtig fertig. Im Laufe des Tages wird es dann irgendwie besser. Nachmittags denkst du, ach, gar nicht mal so schlimm, das mache ich jetzt vielleicht öfter. Und dann kommt das richtige Loch am Abend und du würdest zur Not auch jemandem wehtun, nur um in dein Bett zu kommen. Und hier zeigen die Scans eben, dass fast die komplette Großhirnrinde in so einem Tagesrhythmus auf den Schlafmangel reagiert. Das heißt, du wirst nicht einfach nur immer kontinuierlich müder, sondern im Tagesverlauf bist du erst sehr müde, dann wirst du wieder ein bisschen wacher und dann wieder müde. Richtig schlecht wird unsere Performance zum Beispiel nach Mitternacht und in den frühen Morgenstunden, wenn es dann auch noch dunkel ist. Das ist vor allem interessant, weil es in Zeiten von Schichtarbeit, Jetlag, Schlafstörungen schon wichtig ist zu wissen, wie dein Gehirn genau auf Schlafmangel reagiert.
Wie ihre Art auf die Eiszeit reagiert, das hätten sich die europäischen Höhlenbären wohl auch mal besser überlegen sollen.
Genau, die waren nämlich Veganer und sind vermutlich deswegen ausgestorben. Ein internationales Forscherteam hat herausgefunden, dass Höhlenbären in Europa ausgestorben sind, weil sie sich so einseitig von Pflanzen ernährt haben. Die Bären, die waren mit 3,5 Metern Länge besonders groß und überwinterten in Höhlen. Vor 25.000 Jahren sind sie dann ausgestorben und Forscher der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung haben Knochenfunde aus Höhlen in Belgien untersucht und glauben, dass das daran lag, dass die sich auf Pflanzen spezialisiert hatten. Und von denen gab es immer weniger, als die Eiszeit kam. Ne? Um ihre These zu belegen, wollen die Forscher jetzt Ernährungsexperimente mit heutigen Braunbären machen. Die sind mit den Höhlenbären verwandt, ernähren sich aber vielfältiger.
Arme Bären werden auf Diät gesetzt. Und dann war da noch ein Österreicher, der als Tourist mehr Eintritt für ein Schwimmbad zahlen musste als die Einheimischen. Und deshalb ist er bis vors Bundesverfassungsgericht gezogen.
Streitwert waren unglaubliche 2,50 Euro. Aber hier ging es auch ums Prinzip. Der Kläger hatte in einem Schwimmbad in Berchtesgaden mehr zahlen müssen als einheimische Besucher. Denen hatte das Bad nämlich einen Rabatt gewährt. Das wollte der Österreicher nicht hinnehmen und klagte sich eben durch alle Instanzen. 10 Jahre hat das gedauert. Und er hatte Erfolg. Die Richter in Karlsruhe entschieden, dass der der Rabatt für Einheimische gegen den Gleichheitssatz im Grundgesetz verstößt. Gemeinden könnten zwar ihre Einwohner bevorzugen, dafür müsste es aber gute Gründe geben, wie zum Beispiel, dass die angereisten Touristen einen besonderen Aufwand verursachen, jetzt für die Gemeinde. Bei dem Schwimmbad sei das eben nicht der Fall gewesen. Im Gegenteil, das Bad sei sogar dafür ausgelegt, Besucher von weit her anzulocken.
Danke, Tina Kiesling.
Wetter.
Der Tag geht schön zu Ende. Im Norden und Nordosten ziehen noch ein paar kleine Wolkenfelder durch, sonst klar und trocken. Heute Nacht wird es etwas kühler, die Temperaturen sinken auf 18 bis 10 Grad ab. Morgen kommt der Sommer wieder mit viel Sonne bei Höchstwerten zwischen 27 und 34 Grad. Nur im Nordosten noch ein paar kleine Wölkchen und am Donnerstag noch wärmer bei maximal 29 bis 35 Grad.
So Leute, das war's.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.